Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Es springt, blüht und zwitschert. Da zieht es den Menschen in die Natur. Wie er diese beim Osterspaziergang aber möglichst wenig stört, das wollen wir gleich klären. Zuvor blicken wir aber nach Vorpommern, wo zehntausende Schweine in einer umstrittenen Zuchtanlage verbrannt sind, obwohl schon lange bekannt war, dass Mängel beim Brandschutz bestehen. In unserer Serie Farbecht Grün oder Greenwashing geht es heute um die Aussagekraft von Nachhaltigkeitsberichten börsennotierter Unternehmen. Und zum Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung gehen wir in den Garten. Die Ursache für den Brand in der größten Schweinezuchtanlage von Mecklenburg-Vorpommern konnten die Brandgutachter noch nicht ermitteln. Fast 60.000 Ferkel und Sauen sind verbrannt in der seit Jahren umstrittenen Zuchtanlage im vorpommerschen Alt-Tellin. Der Schweriner Landwirtschafts- und Umweltminister sprach umgehend von einer Tragödie und setzte hinzu, dass er riesige Schweinezuchtanlagen wie diese noch nie für richtig gehalten habe. Kritiker empfinden diese Aussage aber als doppelzüngig, denn das Land hatte den Betrieb dieser Anlage genehmigt, obwohl Umwelt- und Tierschutzvereine von Beginn an auch den mangelhaften Brandschutz beklagten. Details von Silke Hasselmann.
Panisch schreiende Schweine, die sich ins umzäunte Freigelände retten konnten. Das ist die markerschütternde Geräuschkulisse, die ein Regionalreporter des Nordkorea am Dienstagmittag mit seinem Smartphone von den lichterloh brennenden Schweineställen in Alt-Tellin aufnimmt und ins Netz stellt. Alarmiert von Anwohnern und durch die 500 Meter hohe pechschwarze Rauchsäule ist auch Kerstin Lenz zur Schweinezuchtanlage geeilt. Die Vorsitzende des regionalen Tierschutzvereines gehört seit je zu den schärfsten Kritikern dieses Großbetriebes, in dem sich am Brandtag rund 9000 Muttersauen und 50.000 Ferkel auf die 18 Ställe verteilen. Beim Verwaltungsgericht Greifswald sei seit 2017 eine Klage gegen die Betriebsgenehmigung anhängig und bis heute nicht einmal verhandelt worden, sagt Karin Lenz, nun dieses Inferno.
Das ist eine der größten Katastrophen, die es hier gibt bei uns im Landkreis. Wir kämpfen hier seit 4 Jahren, gibt es diesen Prozess, wo gesagt wird, hier ist kein Brandschutz gewährleistet. Heute haben wir das Ergebnis. Die Betreiber haben uns damals erklärt, alles in Ordnung, hier gibt es eine Sprenkleranlage, das kann gar nicht brennen. Was sehen wir hier heute? Die krepieren alle elendig. Hier kokeln nur noch die Dächer. Alle Tiere sind tot.
Letztlich konnten rund 1500 Tiere aus den Flammen gerettet werden. Sie wurden gestern nach Brandenburg transportiert, wo die landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland Holding, die LFD, die zweite ihrer deutschlandweit 11 Schweinezuchtanlagen unterhält. In ihren derzeit beschlagnahmten Stellen von Alt-Tellin liegen derweil die meisten Kadaver der knapp 60.000 verbrannten oder erstickten Tiere noch so lange in den Ruinen, wie der bestellte Gutachter dort nach der Brandursache sucht. 2011 war die riesige Vorpommersche Ferkelfabrik für 20 Millionen Euro errichtet worden. Wegen des enorm hohen Tierbestandes und der damit verbundenen Menge an leicht entzündlicher Gülle in den Ställen stand sie schon immer in der Kritik bei Anwohnern, Umwelt- und Tierschützern. Doch die Warnungen wegen mangelnden Brandschutzes seien in der Landespolitik und in der Verwaltung auf taube Ohren gestoßen, sagt Corinna Zwielack vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland im NDR.
In solchen großen Anlagen kann man es nicht gewährleisten. Stallbrände sind schon seit Jahrhunderten ein großes Problem, weil die Tiere eigentlich zurücklaufen in den schützenden Stall bei Panik und Gefahr. Man müsste also dafür sorgen, dass die Tiere rausgetrieben werden können. Dafür müsste es Konzepte geben, wo große Türen aufgehen und man tatsächlich auch mit entsprechender Manpower darauf gerüstet ist. Darauf ist nichts ausgelegt. Fakt ist, dass bei dieser Anlage viel zu lange weggesehen wurde, dass Beschwerden ignoriert wurden.
Für einen ordentlichen Brandschutz hätte der Schweriner Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus längst sorgen können und müssen. Doch nicht einmal nach dem qualvollen Tod von gut 1000 Schweinen wegen einer defekten Lüftung vor 2 Jahren sei etwas geschehen, so der BUND von Mecklenburg-Vorpommern, der den sofortigen Entzug der Betriebsgenehmigung fordert. Und Umweltminister Till Backhaus von der SPD, der betont angesichts der Horrorbilder aus Alt-Tellin, er habe, Zitat, immer gesagt, dass Mecklenburg-Vorpommern eine solche Anlage nicht haben wolle. Weil sich niemand in MV an entsprechende Taten des Ministers erinnern kann, schiebt der den schwarzen Peter kurzerhand weiter. Zunächst an den seinerzeit für Wirtschaft zuständigen CDU-Kabinettskollegen, der längst nicht mehr im Amt ist, dann an den Bund.
Es ist eine Anlage, gegen die ich immer war. Die ist nicht durch mich genehmigt worden, sondern hat Jürgen Seidel seinerzeit genehmigt nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Ich werde das auch der Bundesministerin nochmal mitteilen, dass es so nicht mehr weitergeht mit solchen Anlagen. Und wir müssen die Bundesgesetzgebung ändern.
Die Kritiker lassen das nicht gelten. Schon seit geraumer Zeit habe das Schweriner Landwirtschafts- und Umweltministerium die Genehmigungspraxis für Tierzuchtanlagen im Land selbst in der Hand. Doch laut dem BUND von Mecklenburg-Vorpommern beuge sich der SPD-Minister zu oft dem Bauernverband. Erst vor kurzem habe er im Landkreis Rostock eine neue große Schweinezuchtanlage ermöglicht. Tatsächlich durfte die Minister Backhaus unterstellte Landgesellschaft MV dem Betreiber dafür landeseigene Flächen verpachten.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So endet Goethes Osterspaziergang durch die Frühlingsfluren. Nun sind es im Moment aber sehr viele Menschen, die es in Ermangelung an Alternativen in die Wälder und Auen zieht. Und das kann für die Wildtiere am Boden und in der Höhe stressig werden. Wie sich das Bedürfnis des Menschen nach Sonne und Erholung mit der Natur in Einklang bringen lässt, darüber möchte ich jetzt mit Miriam Hansbauer, Artenschutzexpertin beim Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV, sprechen. Frau Hansbauer, welche Tierart brütet und welche wandert denn jetzt?
Ja, wir haben tatsächlich jetzt mit dem beginnenden Frühling schon einige Tiere, die unterwegs sind. Jetzt, wo der Schnee auch in den höheren Lagen langsam weggeht und in den mitteldeutschen Lagen, da sind die Kröten schon länger unterwegs, also vor allem die Erdkröten. So in der nächsten Zeit werden dann auch Grasfrösche so langsam herauskommen aus ihren Verstecken. Wir haben natürlich aber auch schon viele Vögel, viele Singvögel, die jetzt hier wieder aus ihren winterlichen Gebieten zurückgekommen sind und langsam mit den Brutvorbereitungen beginnen. Und mir wurde auch erzählt, dass schon die ersten Igel in den ersten Gärten gesehen wurden.
Wie kann sich denn der Wanderer, die Spaziergängerin so verhalten, dass sie die Natur möglichst wenig beeinträchtigt?
Ja, also jetzt gerade in Corona-Zeiten wollen wir natürlich alle raus und das ist ja auch sehr gut. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die Natur genießen können. Aber damit wir sie länger genießen können, sollten wir vor allem respektvoll und rücksichtsvoll uns verhalten. Das heißt, in allererster Linie auf den Wegen bleiben. Das gilt für Fußgänger wie aber auch vor allem für Fahrradfahrer, die jetzt sehr viel mit ihren E-Bikes auch teilweise querfeldein fahren. Das gilt aber genauso auch für Hundebesitzer, die ihre Hunde bitte an der Leine halten sollten, weil wir eben jetzt, ja eben, wie Sie es schon gesagt haben, ganz viele Tiere, die auch bodennah sich aufhalten, ihre Nester dort bauen oder dort wandern, nicht von den Hunden und auch von den Spaziergängern aufgestört und verscheucht werden.
Nun gibt es ja viele Hundebesitzer, die sagen, ja, der will nur schnuppern. Können Sie da vielleicht nochmal erläutern, warum nur schnuppern für so einen bodenbrütenden Vogel nicht wirklich in Frage kommt?
Das kommt deshalb nicht in Frage, weil der Vogel natürlich einen Fluchtreflex hat und für den Vogel ist so ein Haushund ein Wolf oder ein Fuchs und das ist einfach ein Beutegreifer und wenn der da so ein leckeres Ei sieht oder ein Jungvogel, dann macht der einmal Haps und also der Fuchs im Normalfall und vielleicht auch ein Hund oder und von daher kann ein Brutvogel da nicht einfach ruhig sich beschnuppern lassen.
Wie können wir denn die Vögel bei ihrer Brut unterstützen, vielleicht auch im eigenen Garten?
Im eigenen Garten können wir eine ganze Menge tun. Wir können zum Beispiel Nistkästen aufhängen, damit die Höhlenbrüter sich dort wohlfühlen. Wir können aber auch Sträucher mit Dornen, also zum Beispiel Schlehen oder Feuerdorn pflanzen, damit das einfach einen natürlichen Schutz bietet für Vögel, die dort ihr Nest bauen können und wollen.
Schutz wovor?
Vor dem Sperber, das wäre ein natürlicher Feind. Oder auch, was bei uns natürlich ganz oft ist, sind die Hauskatzen, die Freigänger sind. Und auch die wollen oft nur spielen. Trotzdem erwischen die halt einfach auch sehr oft Jungvögel, was natürlich dann einfach sehr nachteilig ist.
Es wird ja oft noch zugefüttert in dieser Zeit. Ist das jetzt sinnvoll?
Da streiten sich die Experten tatsächlich. Also jetzt noch, wenn die Vögel noch keine Jungvögel haben, ist es sicherlich noch sinnvoll, den Altvögeln zusätzlich Energie zu füttern. Sobald aber Jungvögel dann da sind, und das kann man ja oft noch nicht so ganz genau sagen, ab wann die dann anfangen zu füttern, kann das für die Jungvögel auch sehr schädlich sein, wenn sie mit Kunstfutter, also mit Fettzusatz oder mit Körnern gefüttert werden. Also da wäre ich eher vorsichtig. Was man natürlich für die Vögel machen kann, ist, dass man samenreiche Stauden im Garten pflanzt oder beerentragende Büsche, damit die Vögel sich ihre natürliche Nahrung selber suchen können. Auch Insekten im Garten sind sehr hilfreich, um Proteinnahrung, damit die Jungvögel von ihren Altvögeln, von ihren Eltern mit natürlicher Nahrung gefüttert werden.
Also Hilfe zur Selbsthilfe. Miriam Hansbauer mit einigen Tipps, wie wir uns als Menschen rücksichtsvoll in der Natur verhalten können, jetzt vom Osterspaziergang. Große börsennotierte Unternehmen müssen seit 4 Jahren Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Darin sollen sie offenlegen, wie es um Arbeitnehmer- und Umweltschutz in ihrem Unternehmen steht. Und diese Berichte lesen sich auch wirklich gut. Die Frage ist nur, wie informativ diese Veröffentlichungen tatsächlich sind. Denn Versäumnisse und Verfehlungen werden dort nicht erwähnt. Das müssen sie auch nicht. Sind diese Nachhaltigkeitsberichte also eine Einladung zum Greenwashing? In unserer Serie Farbecht Grün oder Greenwashing schaut Magdalena Neubig genauer hin.
Berichten müssen nur große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. So hatte es die EU-Kommission 2014 beschlossen. Soziale Aspekte, ökologische Aspekte, wie genau über diese nicht finanziellen Faktoren berichtet werden muss, ist dabei jedoch relativ offen. Nach Ansicht der Bundesregierung sollten sich Unternehmen an freiwilligen Standards orientieren, wie beispielsweise den Leitlinien der Global Reporting Initiative. Timo Busch, Professor für Management und Nachhaltigkeit an der Universität Hamburg, kritisiert, dass die Vorgaben für die Berichte derzeit vage sind.
Das ist ja auch Sinn eines Nachhaltigkeitsberichts, dass Finanzmarktakteure entsprechend Informationen bei Investitionsentscheidungen mit berücksichtigen können. Aber wenn diese Informationen überhaupt nicht vergleichbar sind und auch nur also vom Umfang her recht überschaubar sind, dann ist das natürlich nicht gerade sehr zielführend.
Regine Richter von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt warnt darüber hinaus vor Greenwashing in den Berichten.
Insgesamt ist es bei Nachhaltigkeitsberichten immer so, dass man das Gefühl hat, also dieses Unternehmen macht eigentlich nur das wahre Gute und Schöne. Also Nachhaltigkeitsberichte sind schon eine gute Grundlage, um sich sehr positiv darzustellen.
Damit die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen dennoch verglichen werden können, rankt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW, sie nach Qualität. Christian Lautermann vom IÖW erklärt, worauf sie dabei achten.
Einen wirklich guten Nachhaltigkeitsbericht macht aus, dass er in allererster Linie glaubwürdig ist. Und zum Zweiten, die für das jeweilige Unternehmen wesentlichen Schwerpunkte enthält. Und ganz wichtig ist auch, dass die Inhalte kontextualisiert sind.
Wenn ein Unternehmen also darüber berichtet, wie viel CO2 es durch eine einzelne Maßnahme einspart, dann sollte diese Einsparung auch ins Verhältnis zu den Zielsetzungen des Unternehmens an sich gesetzt werden. Ein großes börsennotiertes Unternehmen, das im IÖW-Ranking immer wieder Spitzenplätze belegt, ist BMW. Gute Nachhaltigkeitsberichte sind inzwischen ein Wettbewerbsfaktor, sagt Thomas Becker, der Leiter für den Bereich Nachhaltigkeit bei BMW.
In allen Sektoren kommt es entscheidend und immer stärker darauf an, dass man nicht nur das berichtet, was man in der Vergangenheit geleistet hat, sondern dass man glaubwürdig zeigt, wie die eigene Strategie für Nachhaltigkeit aussieht und wie die sich in messbaren Größen niederschlägt.
Auch deshalb integriert BMW den Nachhaltigkeitsbericht ab jetzt in den Konzernbericht und fasst Geschäfts- und Nachhaltigkeitskennzahlen zusammen. Thomas Becker nutzt die Berichterstattung auch intern, um Druck in Richtung Nachhaltigkeit zu machen.
Gerade die integrierte Berichterstattung führt dazu, dass ich alle Prozesse gründlich analysiere und konsequent alle Zielgrößen messe. Das bedeutet, dass die Organisation noch stärker immer wieder Rechenschaft ablegen muss und damit natürlich auch die interne Transparenz gesteigert wird, die Verbindlichkeit der Ziele noch einmal zunimmt.
Laut dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung veröffentlichen viele Großunternehmen allerdings nicht so gute Berichte wie BMW, wie Christian Lautermann berichtet.
Da lässt sich zunächst mal beobachten, dass die Qualität der Berichte, die jetzt der Berichtspflicht unterliegen, in der Breite durchaus noch zu wünschen übrig lassen. Und zwar, wenn man das mit den wirklich guten, freiwilligen Nachhaltigkeitsberichten vergleicht.
Für Regine Richter von Urgewalt sind die Nachhaltigkeitsberichte aber auch jenseits der individuellen Qualität hilfreich. Die NGO überprüft mit ihnen, inwiefern es einen Graben zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung der Firmen gibt.
Das ist tatsächlich immer noch mal ganz hilfreich, um so zu sehen, wie Unternehmen ticken oder was sie besonders ernst nehmen. Also insofern, wenn man ein bisschen sucht, findet man da einiges an Informationen drin. Aber man muss eben gegen den Strich lesen können.
Gute Nachhaltigkeitsberichte abliefern ist das eine. Als Unternehmen tatsächlich nachhaltig arbeiten, das andere. Timo Busch von der Uni Hamburg.
Was wir wissen aus der Forschung ist, dass große Unternehmen mehr berichten als kleinere. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das deswegen unter Nachhaltigkeitskriterien bessere Unternehmen sind.
Zum Teil steckten verschmutzte Unternehmen sogar mehr Anstrengungen in ihr Nachhaltigkeitsreporting. Auf der anderen Seite komme das Thema durch die Berichterstattung bei vielen Unternehmen überhaupt erst auf den Radar.
Da denke ich jetzt insbesondere an kleine oder mittlere Unternehmen. Sie fangen erst an, über Klimawandel nachzudenken, wenn es wirklich mal darauf ankommt, den eigenen CO2-Fußabdruck zu bestimmen.
Die CSR-Berichtspflicht wird derzeit von der EU-Kommission überarbeitet. Sie soll strenger werden. Einzelne Informationen dazu sind bereits durchgesickert, sagt Wirtschaftswissenschaftler Timo Busch.
Im Raum steht, dass Unternehmen schon ab 250 Mitarbeiter berichten sollen. Im Raum steht, dass nicht nur börsennotierte Unternehmen davon betroffen sind, sondern alle. Und die Standards sollen auch klar definiert werden und weitere Aspekte umfassen, zum Beispiel auch das Thema Klimawandel.
Er ist deshalb zuversichtlich, dass die Nachhaltigkeitsberichte nach der Gesetzesnovelle auch flächendeckend besser sein werden.
Magdalena Neubig berichtete. Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, kurz HFKW, werden oft als Kältemittel in Klimaanlagen der Autos oder in gewerblichen Kühlsystemen eingesetzt. Und wie es scheint, gibt es einen florierenden Schwarzmarkt um diese teilfluorierten Kohlenwasserstoffe. Das könnte der EU die Klimaschutzbilanz ordentlich vermasseln. Paul Vorreiter mit Details.
Die Europäische Union will bis 2050 treibhausgasneutral werden. Auf dem Weg dahin will sie nochmal kräftiger CO2 einsparen als ursprünglich geplant. Bis 2030 sollen es mindestens 55% weniger sein im Vergleich zum Jahr 1990. Aber die Ambitionen könnten konterkariert werden aufgrund eines lebhaften Schwarzmarktes für teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, auch HFKW genannt. Sie kommen häufig bei Kältemitteln in Kühl-, Klima- und Wärmepumpenanlagen vor.
Fluorierte Gase, kurz F-Gase, sind starke Treibhausgase, die bis zu 23.000 Mal mehr zur globalen Erwärmung beitragen als Kohlendioxid. Die F-Gasemissionen müssen im Vergleich zu 2014 nach den geltenden EU-Rechtsvorschriften um 2/3 gesenkt werden. Fluorkohlenwasserstoffe, kurz HFKW, sind eine der 3 Gruppen von F-Gasen, die nach EU-Recht geregelt sind.
So eine Sprecherin der EU-Kommission. Seit Oktober 2019 untersucht die europäische Antibetrugsbehörde Olaf Fälle, die mit dem illegalen Import von Kältemittelgasen zusammenhängen, und sie kommt zu folgendem Befund.
Der Schwarzmarkt geht nicht zurück. Illegale Lieferungen, aber auch die Warnungen von Olaf haben seit Beginn des Corona-Lockdowns zugenommen. Die meisten Sendungen kommen direkt aus China oder über die Nachbarländer, insbesondere die Türkei. In einigen Fällen wurden auch Unregelmäßigkeiten bei registrierten Unternehmen festgestellt, bei denen Mengen eingeführt wurden, die die zugewiesene Quote weit überstiegen.
So die EU-Antibetrugsbehörde Olaf. In Brüssel scheint man alarmiert zu sein. Zu Beginn dieses Jahres fand eine Konferenz statt, bei der Olaf mit Abteilungen der EU-Kommission darüber sprach, wie die nationalen Zollbehörden und andere Behörden, die für die F-Gase zuständig sind, besser zusammenarbeiten können. Für die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus gibt es allerdings auch Schwachstellen in der Regulierung, die die Bekämpfung des illegalen Marktes schwierig machen.
Beispielsweise die Geringfügigkeitsklausel, sprich, dass alles unter 100 Tonnen CO2-Äquivalent gar nicht angegeben werden muss, dass es keine klare Definition von Einwegcontainern gibt, was die Identifikation von Schmuggelware enorm erleichtern würde, dass es keine konsistente Buchführung gibt, wo ist überhaupt welches Mittel wann importiert und an wen weitergeleitet worden, und dass ein Land gar kein Interesse haben kann, zu viel Ware aufzugreifen und zu beschlagnahmen, weil dann nämlich die teure Vernichtung ansteht.
Abhilfe schaffen könnten laut Paulus empfindliche Strafen für diejenigen, die die F-Gase-Verordnung unterlaufen, die Abschaffung der Geringfügigkeitsklausel sowie
hinsichtlich der Registrierung brauchen wir die Echtzeitregistrierung, so wie es für die ozonschädlichen Substanzen mit gutem Erfolg auch eingeführt wurde. Wir müssen einen Fonds auflegen, damit ein Land, dessen Zöllner immer wieder Ware beschlagnahmen, sich nicht finanziell schlechter stellt dadurch.
In einigen der Punkte tut sich auch was, bestätigen EU-Beamte. Die EU-Kommission will demnach zu einer automatischen Konformitätsprüfung jeder Sendung beitragen, indem sie bestehende Zertifizierungssysteme verzahnt. Dieses neue System soll bereits Ende des Jahres in einigen Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen. Auch denkt die Kommission darüber nach, wie die F-Gase-Verordnung verbessert werden kann. Ende des Jahres wird ein Vorschlag erwartet, der Zollbehörden stärken sowie bestehende Regulierungslücken schließen soll.
Paul Vorreiter berichtete für uns aus Brüssel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei diesen Temperaturen drängt es den Gartenliebhaber in die Rabatten und Beete. Doch was, wenn die passenden Geräte den Winter im Schuppen nicht ganz so gut überstanden haben? Angelika Gördes-Giesen sagt, wie es besser geht.
Die Erde im Frühjahr ist oft noch sehr feucht und da zeigt sich, was der Spaten im Garten kann. Je schärfer das Spatenblatt ist, desto besser lässt sich mit ihm arbeiten, so die Erfahrung von Gartentechnik-Spezialist Michael Grünewald.
Wenn die Klinge jetzt vorne krumm ist und man hat mal ein paar Steine erwischt und hat zum Beispiel auch einen Krater dran oder so, das ist natürlich schwer dann damit sauber zu arbeiten. Wichtig ist erst immer die Reinigung und wenn dann vorne die Klinge stumpf ist vom Spaten, könnte man da mit einer Feile oder mit einer Flex dafür sorgen, dass der Spaten vorne wieder scharf ist und sauber sticht.
Das ist auch ein Verbraucherservice in seiner Landtechnikwerkstatt, aber Michael Grünewald rät vor allem, egal welche Gartengeräte man im Frühjahr in die Hand nimmt, alles gründlich reinigen. Geräte aus Edelstahl sind zwar teuer, aber halten länger, da sie kaum rosten. Reinigen erspart oft eine Reparatur, zum Beispiel bei Gartenscheren.
Also das Beste ist natürlich immer, dass man direkt, nachdem man sie gebraucht hat, das Messer reinigt und auch einfettet. Da gibt es Pflegeprodukte, mit denen man ein Messer von einer Heckenschere, Gartenschere, Rosenschere halt pflegen und reinigen sollte, damit sie dann eine saubere und funktionstechnische Heckenschere habe.
Ein sauberer Pflanzenschnitt ist wichtig, um so zu verhindern, dass bei ausgefransten Rändern Schädlinge in die Pflanzen gelangen. Das lernen bereits die Auszubildenden in der DEULA, dem Bildungszentrum für Gartenbau von Hendrik Rössmann.
Als erstes sollte man kontrollieren, ob die Geräte vollständig sicher sind, ob irgendwelche Dinge abgebrochen sind, zerstört sind. Also im Grunde auf Sicherheit überprüfen, ob alles dran ist.
Bei elektrischen Heckenscheren, Sägen und Rasenmähern sollte man auf jeden Fall vor dem Frühjahrscheck den Stecker ziehen. Heckenscheren sind meist selbstschärfend, normale Gartenschere nicht. Beim Reinigen kann man sie auch wieder schärfen.
In der Regel ist es ja so, dass man dort eine Schraube hat, die kann man öffnen. Da kann einem auch nichts groß ins Gesicht springen. Dass man die Schere zerlegt, reinigt, auch die Schneiden nach dem Reinigen einölt und gegebenenfalls auch dort mit einem Schleifstein die nacharbeitet. Und wenn die Klinge zu stark geschädigt ist, ja, dann ist sie im Grunde genommen kaputt und muss ausgetauscht werden.
Das gilt auch für Sägen, besonders für Kettensägen. Falls die Säge stumpf ist, das Gerät in einer Werkstatt testen lassen, ob man sie nachschärfen kann oder ersetzen muss. Bei Kettensägen, die mit Benzinmotoren arbeiten, sollte man den Kraftstoff bei längeren Pausen entfernen. Genauso wie beim Rasenmäher, empfiehlt Hendrik Rössmann. Auch der Blick unter das Mähdeck ist jetzt wichtig, ob alles sauber ist.
Und dann entsprechend auch dort zu schauen, wie sehen die Messer aus. Dann ist im Grunde genommen bei den benzingetriebenen Rasenmähern so, die brauchen regelmäßigen Ölwechsel, dass man dort die Zündkerze austauscht, Luftfilter mal nachguckt. Ja, und dann, wenn das soweit in Ordnung ist, dann kann man loslegen. Naja, bei der Akkutechnik, da ist es auch so, dass man die Akkus selber im Grunde nach Betriebsanleitung lagern sollte. Es kann ein kühler Raum sein, aber das muss frostfrei sein. Also da muss man, weil es sehr speziell ist und sehr unterschiedlich, nachlesen, was der Hersteller sagt.
Und darauf achten, dass die Akkus sich nicht tiefenentladen. Mähroboter benötigen keinen Stecker, aber eine feste Ladestation im Garten. Feuchtigkeit und Düngereste können diese Kontakte mit der Zeit schädigen. Am besten mit Bürsten und Sandpapier reinigen. Übrigens, viel Arbeit erspart man sich, wenn man direkt nach der Gartenarbeit kleine Menge beseitigt. Ansonsten hat man sie leicht vergessen.
Mit dem Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen geht die Sendung Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.